gehe also nicht Klavier spielen, aber doch Glenn Gould, ich liebe ihn sehr. Grüß Gott, Österreich. Das war für mich die Heimkehr meiner Eltern, Mitte der 50er Jahre, zurückgekommen aus Wien, wo sie an einer Art Kongress teilgenommen hatten. Sie tanzten in unserem Haus in Rotterdam, sangen Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Österreich, das war für mich Surfhaus in 1957, wo ich zum ersten Mal Ski gefahren habe. Die erste Sensation war, in einem Zug zu erwachen und in einem anderen Land zu sein, im Gebirge sogar. Das nächste Jahr in Thüracher Höhe, Österreich. Viel später noch zweimal in Salzburg, Mozartkugeln bis zum Horizont. Österreich, das war für mich eigentlich bis jetzt nicht viel mehr als eine Liste von Stichwörtern, eine Reihe von Vorurteilen, böse und nette Träume. Von Mozart bis Strauss, von Sigmund Freud bis Elfriede Jelinek, von Karl Kraus bis Stefan Zweig, von Sese Inquart bis Kurt Waldheim, von Romy Schneider bis Arnold Schwarzenegger, von Ernst Happel bis Niki Lauda und sagen wir von The Third Man bis The Sound of Music. Österreicher, Namen, Bücher, Filme, aber nur selten etwas Wirkliches. Bis jetzt, an diesem Moment, in Hall, beim Literaturfestival Sprachsalz. Wunderbar ist es, hier eingeladen zu sein, Herr Heinz Heißel. Ich bedanke ihn erst recht herzlich. Und aus meinem Buch vorlesen, meine Bücher vorlesen zu können. Gestern war das aus meinem kommenden Roman Julia. Heute lese ich gern aus Sehnsucht nach Kapstadt. Mein Buch ist das Porträt einer allumfassenden Freundschaft. Freundschaft zwischen Rob und Chris. Sie haben einander begegnet in einem Lager in Bandung, niederländisches Ostindien, in 1942. Der Krieg zerstört diesen Freundschaft, wie Krieg alles zerstört. Krieg ist Thema und Trauma im Leben Robs. Er verliert seinen Freund beim Torpedierung von ihrem Schiff auf dem Weg nach Japan, Nagasaki. Hauptperson Rob entflieht sein Heimat Holland in 1935. Er entflieht die Krise in Europa. Er entflieht seine Abkunft. Er entflieht sich selbst, schifft ein, um nirgends wirklich anzukommen. Und Kapstadt, Sehnsucht nach Kapstadt, ist Anfang und Endstation. Kapstadt ist symbolisch für das Ungreifbare, weit entfernte Freiheit. Genug darüber. Bitte folgen Sie Rob und Rüss quer durch das Buch hinein, von Südafrika, wo Rob in den Goldminen arbeitete, nach Ostindien, wo er als Freiwilliger fuhr, nach dem Burma-Eisenbahn in Südostasien und nach Nagasaki. Er lehnte sich über die Reling der Cape Town, des Schiffs seiner Flucht. Unten dröhnte Motoren, er sah das Wasser zu Schaum werden. Los, auf den Kai winkte man. In der Gruppe, die ihn begleitet hatte, standen sein Vater und seine Mutter ganz vorn. Sie versperrten ihm die Sicht. Er musste weg, raus. Er wollte verschwinden. Das Winken wurde heftiger, das magische Winken, dem sich niemand entziehen kann. Er hörte seinen Namen. Rob, Wiedersehen. Es war seine Mutter, die rief. Sein Vater sah schweigend zu, nahm beinahe feierlich den Hut ab und setzte ihn energisch wieder auf. Er selbst wollte die Hand heben, aber aus einer plötzlichen Regung heraus griff er in seine Innentasche. Das kleine Bündel Briefe, Adressen, an die er sich wenden konnte, Referenzen, Leute, die sein Vater kannte. Sorgfältig riss er sie durch. Nicht wütend, eher erleichtert. Der Gegengruß. Im kalten, trüben Januarlicht säbelten die Schnipsel in die Tiefe. Ob sein Vater verstand, was er sagen wollte? Er konnte nicht ahnen, dass die kleinen Papierstücke von nun an durch die Träume seines Vaters taumeln würde. Dass seine Mutter ihr Leben lang diese Hand vor sich sehen würde, die die Briefe zerriss. Wer weiß schon von einem anderen, was er denkt und begreift? Zwei Welten schoben sich auseinander. Januar 1935. Das Ufer war nun zu weit entfernt, als dass man noch etwas hätte erkennen können. Rotterdam verschwamm im Dunst, die grenzenlose, wogende Weite kam. Er drehte sich um, Fremde gingen vorbei, es wurde dunkel an Deck. Wind brachte Kälte aus England. Aber er war auf dem Weg nach Südafrika, in den Sommer. Die alte Cape Town hatte diese Fahrt schon viele Male gemacht, er noch nie. Südafrika war sein Ausweg, seine Chance, der Abenteurer zu werden, der er war, der Soldier of Fortune, seiner Wunschträume. Ruhelosigkeit hatte ihn schon als Kind beherrscht. Eigensinnig, nicht bereit, sich ins Übliche hineinzufinden, wollte er nicht, was alle zu wollen schienen. Nie hielt er sich an die gewöhnliche Ordnung. Ducken, rief er seinen Klassenkameraden zu, zog eine Luftpistole und schoss durchs offene Fenster eine Krähe aus dem Baum auf dem Schulhof. Kurz vor der Reifeprüfung, die er mühelos bestanden hätte, warf er alles hin. Immer folgte er Impulsen. Schon früh hatte niemand Macht über ihn. Einmal kletterte er aus dem Abteilfenster eines fahrenden Zuges und blieb bis zum nächsten Bahnhof auf dem Dach des Waggons liegen. Einfach so, ohne besonderen Grund. Er kaufte sich ein Motorrad, fuhr die ganze Nacht durch, um ein Mädchen am anderen Ende des Landes zu sehen. Sie wechselten ein paar Worte, dann wendete er und fuhr zurück. Er sammelte Freundinnen, Clark Gable am Rhein. Seine Unruhe steigerte sich nur. Dann sind wir nach Südafrika, in Südostasien. Er ist als Freiwillige in den Krieg gegangen, aber Holland hat es so bald verloren, als die Japaner in Ostindien kamen. Dete ike. Immer wieder die gleichen schneidenden Worte in sonst unverständlichem Japanisch. Raus. Wer nicht von selbst hinausfiel oder sprang, wurde hinausgeworfen. 25 Mann in einem Waggon, 40 Waggons, ein endloses Echo von Befehlen. Unempfindlich gegen plötzlichen Wechsel von Dunkel zu Helligkeit, sah er sofort die von der Zugfahrt angerichtete Verheerung. 5 Tage und Nächte im durchdringenden Rattern zwischen dem Blechwänden eines Güterwagens. Die Drillbohrer in der Mine hatte weniger Lärm gemacht. 5 Tage und Nächte Durst und Staub und Rauch von der Lokomotive. Die ersten unsicheren Schritte, die ersten Schmerzen. Ungläubige Verwunderung darüber, dass er wirklich wieder auf festem Boden stand. Und eine Vorahnung von etwas Schrecklichem. Verladen hat man sie in Singapur, ausgeladen wurden sie im Banton. Verachtenswerter Europäer, die nicht bis zum Tod gekämpft hatten. Japaner hatten für Überlebende nichts übrig. Thailand, April 1943. Seinen 30. Geburtstag hatte er sich anders vorgestellt. Sie sollten zum Quai, 250 Kilometer Fußmarsch in erschöpfender Hitze und Sturzregen. Eine Handvoll Reis, dreckiges Wasser, vom Hungerlager ins Malaria-Camp. Grüß, rief er, grüß. Ein paar Waggons weiter musste sein Freund sein. Er sah ihn mit kleinen, erstaunten Schritten näher kommen, als hätte er gerade das Laufen erfunden. Grüß, wir müssen zusammenbleiben, egal was passiert. Und sie blieben zusammen. Er war ihm in Bandung begegnet, vor einem Jahr. Seine Freundschaft mit Rüß sollte ihn nicht mehr loslassen. Sie sollte ihn leichter machen und über manches erheben und ihn verfolgen, später in die sinnlose Zeit, in eine dunkle Zukunft. Rüß, verfluchter, verdammter Rüß, ein Schatten wurde er, ein bleicher Geselle, ein sonderbar fremder Spiegel, in dem er sich selbst zu entdecken glaubte. Rüß, der ihm in allem glich, in allem überlegen war. Der Marsch zum Quai begann und endete im Dunkeln. Nachts schleppten sie sich über Elefantenpfade durch eine saugende Urwald. Tagsüber schliefen sie unruhig, von Mücken umschwärmt, vom Hunger ausgehöhlt. Schon in Lager Bandung hatten Rüß und er eine Überlebensstrategie entwickelt. Sie forschten sich gegenseitig aus über ihr Leben, über ihre Vergangenheit, reihten Geschichte auf. Und der eine berichtete dem anderen von zahllosen alltäglichen Kleinigkeiten, die ihm auffielen. Sie sammelten banale Vorfälle, übertrumpften einander mit kleinen Absurditäten, winzige Verschiebungen in die Kulissen des Lagers. Das konnte die Anzahl der Stockschläge sein, die sie registriert hatten, oder der Abstand ihrer Stirn zum Boden, wenn sie sich vor den japanischen Unteroffizier verneigen müssten. Sie zählten die Reiskörner ihrer Hungerration, die Stunden, in denen die Sonne ihre Schlafmatten beschien, die Geschwüre an den Füßen ihrer Kameraden. Alles war erlaubt. Jeder neue Einfall wurde geprüft und bewertet. Eine nie abreißende Folge von Erdachtem und Erinnertem, von der ihr Leben abzuhängen schien. Sie schärften ihren Blick, sahen gleich, wenn die Japse ihre Pläne änderte, eine Exekution vorbereiteten, sich neue Strafen ausdachten. Jede Bewegung der Japse wurde im Gedächtnis gespeichert. Sie stimmten ihren Tagesrhythmus aufeinander ab, verloren sich nur selten aus dem Blick, aus den Augen. Instinkt, nach vorn und hinter gedeckt, der Blick gewappnet gegen eine Übermacht von Gewalt. Der Urwald war von der Gastfreundlichkeit eines Blutsaugers. Eine grässliche Mauer aus Bäumen und Sträuchern, zwischen denen sich Fluchtwegen zu bieten schienen, aber wer floh, war verloren. Auf den Nachtmärschen, 20, 25 Kilometer durch den Tumult der Wildnis, blieben überall Männer liegen, zu müde, zu krank zum Weitergehen, stumpf, vollkommen gleichgültig gegenüber dem Tod. Rüsch und er überlisteten die Zeit mit allem, was sie sich im Lager Bandung beigebracht hatten, um nicht an den nächsten Tag denken zu müssen, nicht an die nächste Nacht. 10 Tage dauerte der Ausscheidungskampf. Mit 1000 Mann waren sie aufgebrochen. Sie erreichten den Quai mit wenig mehr als 700, von denen 300 am Ende ihrer Kraft waren. Am schlimmsten waren vielleicht noch die Monsunregen, die fatale Regengüsse, die ihre Rippen peitschten. schleifen auf einer Schicht Wasser, aufstehen auf einem Bett aus Morast. Feuchtigkeit war die nächste Verwandte der Krankheit. Der Sumpf, der Vater der Malaria. Der Quai, sacht fließendes, gelbes, fast braunes Wasser. Das Lager, das an den Ufern aufgeschlagen wurde, sollte in den kommenden Monaten das Spielcasino ihres Lebens sein. Die Chance, es Leben zu verlassen, schätzten sie auf 40%. 300 Mann unterwegs gestorben, 300 Mann krank. Wie schnell würden die Kranken sterben? Und wann würden die übrigen krank werden? Roulette war es. Die Croupiers harkten die Einsätze zusammen. Das kleine Feld, auf dem die Toten begraben wurde, wuchs immer tiefer in den Wald hinein.